Ihr Lieben, ich erinnere uns kurz daran, dass wir uns ja in einer Predigtreihe befinden, und zwar mit Mose durch die Wüste. In der ersten Predigt ging es um die Begeisterung bzw. um die Leidenschaft für eine Sache, die Gott uns schenkt. Und dazu diente uns der Text aus 2. Mose, wo er berufen worden ist. Anschließend predigte Stefan über das Findelkind Mose und was für eine Entwicklung er durchgemacht hat. Und letzte Woche ging es um das Murren des Volkes. Also sie haben gestöhnt und gemeckert. Und das Meckern war ein Zeichen dafür, dass wir Menschen Gottes Führung kritisieren in unserem Leben. Und dennoch kümmert er sich in Zeiten der Not um uns Menschen, auch wenn wir meckern. Und heute erwarten uns Erinnerungen. In dem Wort Erinnerung und Erinnern steckt das Wort das Innere. Erinnern hat also zutiefst mit uns selbst zu tun, mit unserem Inneren. Erinnerungen sind also ein Teil von uns. Sie gehören zu uns. Unser Gedächtnis ist dabei so etwas wie so ein lebendiger Speicher, und durch Anstöße, seien es Bilder, Worte oder bestimmte Reize, kann dieser Speicher aktiviert werden. Und interessanterweise wird unser Erinnerungsvermögen nicht nur durch kognitives Denken aktiviert, also nicht nur, wenn wir es ganz stark bewusst tun, sondern auch vor allem durch unsere 5 Sinne. Unsere Sinne sind sozusagen Gedächtnisträger. Wir sehen ein bestimmtes Bild, ein Gesicht oder eine Landschaft, und wir erinnern uns an etwas. Wir hören einen bestimmten Ton oder eine Melodie, ein Lied, und auch dann erinnern wir uns an etwas. Wir nehmen einen bestimmten Geruch oder Duft wahr und wir erinnern uns. Wir erfühlen oder ertasten eine bestimmte Oberfläche, ein Stoff, eine Form, und wir erinnern uns. Wir schmecken einen bestimmten Geschmack oder eine Nuance in einem Gericht, in einer Speise, und auch da denken wir an etwas, wir erinnern uns. So wie der Spruch, so hat es auch wie bei meiner Mutter geschmeckt. Das sagt man ja oft. Oder ich. Also es kommen Erinnerungen in Form von Emotionen, Gedanken an die Oberfläche, von unserem Inneren heraus. Wir erinnern uns, es kommt hervor, empor, aus unserem Inneren. Und diese Gefühle und Gedanken ordnen wir und wir bewerten sie. Wir können sie negativ wie positiv bewerten. Wir haben negative Emotionen oder Erinnerungen, wir haben positive Gedanken und Erinnerungen. Und diese prägen uns. Sie prägen unser Leben. Erinnerungen beeinflussen unser Handeln und Tun heute in dieser Gegenwart. Damit sind also Erinnerungen auch gleichzeitig für unsere Gegenwart aktuell. Sie sind weit mehr als ein bloßes Zurückdenken, denn sie beeinflussen unser Leben im Hier und Jetzt. So kann man sagen, unsere Erinnerungen stiften unsere Identität. Sie lassen mich zu dem werden, was ich bin. Und das gilt für den einzelnen Menschen ebenso wie für Gruppen, für Gesellschaften, Völker und Kulturen. Und in der Psychologie spricht man dann vom kollektiven Gedächtnis. In der Erinnerung wird also deutlich, dass wir geschichtliche Wesen sind. Wir leben nicht nur aus uns selbst heraus und leben in den Tag hinein, sondern wir leben von dem und aus dem, was vor uns mal gewesen ist. Und was hat das nun mit Mose zu tun? Wir befinden uns ja in der Reihe. Erinnern wir uns zunächst an die Begebenheiten im Schnelldurchlauf. Also Mose wird als ein hebräisches Kind in Ägypten geboren, aber er wird ausgesetzt, weil er sonst getötet wird. Und als Findelkind wächst er im Palast des Pharaos auf. dann doch, als er erwachsen war, hat er jemanden ermordet und muss dann ins Ausland fliehen. Und dort hat er eine Begegnung mit Gott, der ihn wieder zurückschickt, weil das Volk der Israeliten noch in Ägypten ist und dort sehr leidet. Sein Auftrag von Gott ist, dass er das Volk aus Ägypten herausführen soll und in ein neues Land hinein. Danach folgen die bekannten Geschichten mit den 10 Plagen, die auch etliche Verfilmung beinhalten und das Durchlaufen durch das Schilfmeer. Und danach sind die Hebräer erstmal in der Wüste und sie wandern umher, bis sie an den Berg Sinai kommen, wo sie dann rasten und erstmal ihre Zelte aufschlagen. Und dort erhalten sie die 10 Gebote und weitere Anweisungen und Gesetze von Gott. Und dann irgendwann später, wenn Gott denen alles gesagt hat, brechen sie wieder auf. Und nach einer langen, langen Wanderungszeit kommen sie dann an die Grenze des versprochenen Landes. Das ist so im Schnelldurchlauf, ohne sich jetzt irgendwie in Einzelheiten zu verlieren, so 2. Buch Mose bis 5. Buch Mose. Und wenn Gott zu Mose redet, wenn er nun Verheißungen ausspricht, wenn er Gebote und Gesetze gibt und einsetzt, erinnert Gott immer wieder an Vergangenes. Ich habe mal mich rangesetzt, einige Bibelstellen aufzuschreiben. Innerhalb von einer halben Stunde habe ich gleich 12 Stellen rausgeschrieben, die für mich total offensichtlich waren. Und das waren wirklich nur diese offensichtlichen, die ich auf Anhieb gefunden habe. Und wenn man sich das mal ausführlich durchlesen würde, würde man sicherlich noch mal ungefähr das 5-fache finden. Ich nehme mal 2 von diesen exemplarisch heraus. Wir haben im 2. Buch Mose die Begebenheit, dass Mose von Gott im brennenden Dornbusch angesprochen wird. Gott stellt sich hier vor und er erinnert Mose an ein geschichtliches Ereignis. Und Gott redete mit Mose und sprach zu ihm: Ich bin der Herr und bin erschienen Abraham, Isaak und Jakob als der allmächtige Gott. Aber mit meinem Namen Herr habe ich mich ihnen nicht offenbart. Auch habe ich meinen Bund mit ihnen aufgerichtet, dass ich ihnen geben will, das Land Kanaan, das Land, in dem sie Fremdlinge gewesen sind. Gott greift zurück auf eine Begebenheit, ein Versprechen, das er Abraham, Isaak und Jakob gegeben hat. In dem 2. Bibeltext bekommt Mose gerade die 10 Gebote von Gott, den ich gleich erwähnen werde. Und die Begründung für die Gebote steht am Anfang und weist auf das Ausziehen aus Ägypten. Im 2. Mose 20, Vers 2: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft. Du sollst außer mir keine anderen Götter verehren. Gott erinnert Mose und das hebräische Volk an vergangene Erlebnisse. Auch in anderen Texten erinnert Gott immer wieder daran, was er getan hat. Und begründet somit Gesetze, Gebote, er begründet Feste und er begründet auch sein Handeln damit. In der jüdischen Kultur ist das Denken verankert, dass ein Leben im Hier und Jetzt nicht ohne die Vergangenheit möglich ist. Es gäbe keine Zukunft ohne die Vergangenheit. Wenn ich voran will, dann muss ich auch gleichzeitig zurückschauen. Für Juden ist es ganz klar, Erinnerungen sind Erfahrung vom Wirken Gottes in der Geschichte. Sie sind Quelle ihres Glaubens. Sie schaffen Hoffnung für die Zukunft. Sie geben Glauben an Erlösung, an Versöhnung und an Wiederherstellung von dem, was vorher vielleicht getrennt oder kaputt war. Und im Umkehrschluss heißt es: Vergessen ist das Verlieren von Glauben. Ein jüdisches Sprichwort sagt daher, das Vergessenwollen verlängert das Exil und das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung. Dieses oft zitierte jüdische Zitat oder diese Weisheit besagt, dass der Glaube an Gott ein Glaube an sein Wirken in der Geschichte ist. Also Erinnerungen gehören zum jüdischen Glauben. Und das Alte Testament ist das große Erinnerungsbuch. Und ich habe da gleich mal ein Symbol mitgebracht, meine alte Bibel, die ich zur Hochzeit geschenkt habe von meiner Schwiegermutter, eine sehr alte Elberfelder von, ich glaube, 1800 irgendwas. Man weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall eine sehr alte Bibel. Als Symbol für das Alte Testament, als das Buch der Erinnerung. Gott offenbart sich den Menschen und er erinnert uns. Und das tut er auch gegen unsere Gleichgültigkeit, unsere Vergesslichkeit, die wir immer an den Tag legen. Und manchmal auch gegen unser Verdrängen, dass wir einfach das mal beiseite schieben. Und allein, wenn man sich die Wüstenwanderung betrachtet, fällt einem auf, dass das Volk Israel die großen Taten Gottes immer wieder verdrängt oder vergessen hat. Deutlich wurde das, indem die Israeliten sich gegen Gott auflehnten oder Mose und Gott anklagten, so wie wir es letzte Woche gehört haben. Sie haben gemurrt, sie hatten keinen Bock mehr, in der Wüste rumzulaufen. Sie hatten kein Wasser, sie hatten kein Brot, sie wollten lieber sterben. Damit der Israelit also seinen Glauben an Gott bewahren kann und Erlösung erfährt, muss er sich erinnern. Der Mensch muss an Ereignisse auch erinnert werden. Und Gott zeigt sich da auch als großer Pädagoge. Da sagt er schon im Exodusbuch, also 2. Mose 10, Vers 2 zu Mose, auf dass du verkündigst vor den Ohren deiner Kinder und deiner Kindeskinder, wie ich in Ägypten verfahren habe und welche Zeichen ich unter ihnen getan habe, damit ihr wisst, ich bin der Herr. Gott will also, dass wir Geschichten erzählen von dem Vergangenen. Wir sollen das unseren Kindern erzählen, wir sollen das unseren Kindern, Kindeskindern erzählen, also unseren Enkeln. Die Geschichte ist also die Quelle des Glaubens. So erfährt man im Glauben beispielsweise auch in den Psalmen Trost und Hoffnung. Durch Erinnerungszeichen wie Altäre, die damals gebaut wurden, haben sich die Hebräer immer wieder an Heilstaten Gottes erinnert und vergegenwärtigt. Also das Vergangene wurde in die Gegenwart geholt. Und ähnlich gilt das für die Feste des jüdischen Volkes. So werden das Passafest und das Fest der ungesäuerten Brote gefeiert. Sie erinnern an den Auszug aus der Sklaverei in Ägypten. Im Laubhüttenfest erinnert man sich an die Versorgung durch Gott. Und Erinnerungen müssen gefeiert werden. Nur so bleiben sie lebendig und gegenwärtig und weisen auch in die Zukunft. Und nun auch im Neuen Testament. Das Neue Testament ist ebenfalls ein Buch der Erinnerung. Für uns Christen natürlich ein ganz besonderes Buch, weil Jesus darin sich offenbart. In diesem Buch erinnern wir ganz konkret, was Gott in Jesus Christus an uns Menschen getan hat. Und das Vergangene wird in diesem Neuen Testament für uns gegenwärtig. So hat das Christentum das jüdische Denken des Feierns auch übernommen. Wir feiern Feste, die für unseren Glauben enorm wichtig sind. Wir feiern Weihnachten, wir feiern Ostern. Und neben der Feier sind das Gebet und der Gesang der Gemeinde besondere Formen der Erinnerung und des Gedenkens. Im Gebet und in den Liedern wird immer wieder an die Wundertaten Gottes erinnert. Wir haben von Paul Gerhardt eben gesungen, wie schön er letztendlich die Welt geschaffen hat. Und haben Gott damit gepriesen, was für ein toller Schöpfer er ist. Und in diesem Zusammenhang dürfen wir schließlich nicht das Abendmahl vergessen. Da habe ich auch ein Symbol mit, gleich unser Abendmahlskelch. Als Symbol der Erinnerung, dass wir Christen auch uns an Dinge erinnern. Wir feiern, um uns an Dinge zu erinnern. Letzten Sonntag haben wir Abendmahl gefeiert. Jesus lädt seine Jünger und damit auch uns zum Abendmahl ein und hat folgende Worte gesprochen: Tut dies zu meinem Gedächtnis. Es geht hier nicht nur um ein bloßes Erinnern. Das Gedenken und das Feiern überbrückt den zeitlichen Abstand zwischen dem Geschehenen damals und dem Hier und Jetzt. Das Vergangene wird lebendige Gegenwart, die uns ja einbezieht und auch das wirksam macht, was damals geschehen ist. Was führt uns zu dieser Gegenwart? In was werden wir mit hineingezogen, wenn wir Abendmahl feiern? Und beim Abendmahl werden ja eigentlich das Sterben und die Auferstehung Jesu Christi verkündigt und dadurch auch vergegenwärtigt. Wir werden durch diese Vergegenwärtigung mit in die Gemeinschaft hineingezogen, die die Jünger mit Jesus damals hatten. Nun feiern wir das Abendmahl nicht nur einmal in unserem Leben, also wir feiern das in unserer Tradition jeden ersten Sonntag im Monat. Warum bedarf es dieser Wiederholung? Warum muss man immer Dinge wiederholen? Warum feiern wir auch immer wieder Feste? Man kann ja auch nur einmal im Leben mal Oster feiern. Muss ja nicht immer feiern, oder? Und Martin Luther hat ein treffliches Bild ausgedrückt oder gemalt, also mit Worten gemalt. Warum wir immer wieder Dinge wiederholen müssen. Es dient nämlich zur täglichen Weide und Futterung, dass sich der Glaube erhole und stärke. Zur täglichen Weide und Futterung, dass sich der Glaube erhole und stärke. Alte Worte, aber verständlich. Diese Stärkung und Erholung wird dem Menschen dadurch zuteil, dass Jesus Christus sich im Abendmahl zuwendet und hingibt. Wenn wir uns nicht an das erinnern, was Jesus für uns getan hat, dann werden wir auch nicht in das Geschehen mit hineingenommen. Es wird für uns nicht gegenwärtig, die Auferstehung. Es wird für uns nicht gegenwärtig, sein Tod. Und das Geheimnis der Erlösung ist die Erinnerung, wie die jüdische Weisheit sagt. Und Richard von Weizsäcker hat es so ausgedrückt, unser ehemaliger Bundespräsident: Versöhnung ohne Erinnerung kann es nicht geben. Eine Versöhnung ohne Erinnerung kann es nicht geben. Wenn wir uns also nicht an die Tat Jesu erinnern, gibt es für uns auch keine Erlösung. Keine Versöhnung und damit auch keine Hoffnung für die Zukunft. Das ist so ein Kreislauf, der sich da ergibt. Wir erinnern uns nicht, dann wird für uns was nicht gegenwärtig und es gibt keine Hoffnung für die Zukunft. Also die Erinnerungen sind für unsere Zukunft wichtig. Und in diesem Zusammenhang spielt auch die individuelle Begegnung mit Gott beziehungsweise mit Jesus eine Rolle. Nicht nur das Erinnern an das biblische Zeugnis und auch die Feste, die natürlich wichtig sind ausschließlich von Bedeutung, sondern auch mein persönliches Erleben. Was habe ich mit Gott erlebt? Was hat er an mir getan? Das spielt eine Rolle. Und das gibt mir Stärkung, das gibt mir Erholung für meinen Glauben, das eigene Zeugnis, was ich geben kann. Also die Frage ist dann, wie ist Gott dir begegnet? Wie hat sich Gott dir gezeigt? Wie ist er in dein Leben getreten? Was hat er getan? Und sich daran zu erinnern, weil das einem Erholung und Stärkung im Glauben gibt und Wegweiser für die Zukunft ist. Mein Glaube und die Hoffnung, die aus dem Glauben entspringt, ernähren sich also von diesem biblischen und meinem persönlichen Zeugnis. Und genau das gehört auch gefeiert, wie wir es im Abendmahl tun. Wir feiern es, wir feiern Feste. gehen wir nun einmal wieder zurück zu Mose. Dort am Berg Sinai, wo er die Gebote und Gesetze empfangen hat, fordert Gott die Israeliten auf, heilig zu sein. Natürlich mit der Begründung, dass er das ganze Volk aus Ägypten geführt hat, steht im 3. Mose 11, Vers 45. Denn ich bin der Herr, der euch aus Ägyptenland geführt hat, dass ich euer Gott sei. Darum sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. Und für uns Christen ist das Wort heilig ein geläufiges Wort eigentlich. Nur für unsere Gesellschaft nicht so wirklich. Es ist ein eher eingestaubter Begriff, der vielleicht höchstens nochmal im Sinne von das ist mir besonders wichtig genutzt wird. Was der Begriff im christlichen Sinne meint, wissen viele gar nicht mehr, vor allem junge Menschen nicht. Man sagt immer heilig, die schnappen das auf, aber wenn die mal heilig erklären sollen, ohne das Wort heilig zu benutzen, dann wird es schon schwieriger. Wir versuchen uns das einmal ein bisschen bildlich vorzustellen. Ich habe dafür auch ein Seil mitgebracht. Ein Seil, das ich jetzt hier einfach mal so ein bisschen hinlege. Stellt euch vor, dieses Seil ist viel länger und trennt hier zwei Bereiche. Wir haben nun einmal hier so von mir aus die linke und die rechte Seite, von euch aus andersrum. Und auf der einen Seite ist Gott, vielleicht da drüben. Und Gott repräsentiert so das Heilige schlechthin. Er ist das Gute, er ist die Liebe, er ist das Vollkommene und er ist auch das Leben. Gut. Also, er ist das Gute, die Liebe, das Vollkommene und auch das Leben. Also, hier ist Gott und er repräsentiert das. Liebe, Leben, das Vollkommene auf dieser Seite. Und auf der anderen Seite ist natürlich das Gegenteil. Und das Gegenteil ist dann das Schlechte, das Böse, das Unvollkommene und der Tod. Und nun haben wir die Aufforderung von Gott, dass wir heilig sein sollen. Nebenbei bemerkt, dieser Appell ist natürlich auch im Neuen Testament, nicht nur im Alten Testament. Wir Menschen sollen uns also in den Bereich bewegen zu Gott, damit wir halt in diesem Bereich sind. Und wir sollen gleichzeitig dann diesen anderen Bereich, wo das Unvollkommene ist, der Tod herrscht, den sollen wir meiden. Auf der einen Seite ist nun Gott und auf der anderen Seite nicht. Und der Mensch, der nun heilig leben will oder lebt, lebt immer in der Gegenwart Gottes. Also er befindet sich auf dieser Seite. Er erinnert sich alle Zeit an Gott und vergisst ihn niemals. Der Mensch, der Gott vergessen hat, das ist meine Seite, befindet sich also in einer anderen Sphäre. Und dieser Mensch lebt dann halt eher nur für sich und hat Gott gar nicht im Sinn, vergisst ihn immer wieder oder verdrängt ihn auch. Und dieser Mensch denkt halt nur an sich. Und das ist natürlich auch das, was die Bibel dann als Sünde bezeichnet. Und wenn wir uns nun in diesem Bereich befinden, sind wir nun der Sünde und dem Tod, dem Unvollkommenen, ausgeliefert. Wenn wir uns aber hinüberbewegen in den Bereich der Heiligkeit, dann sind wir dem Leben ausgeliefert. Und am Anfang sagte ich, dass das kollektive Gedächtnis und unsere eigenen Erinnerungen unser Tun und Handeln im Hier und Jetzt prägen. Und kombinieren wir diese Gedanken und erinnern uns an die Heilstat Christi, dann versetzt er uns in den Zustand der Heiligung. Also Jesus Christus holt uns eigentlich in diesen Zustand, dass wir auf dieser Seite sind. Die Bibel spricht dann auch, dass wir Kinder Gottes werden. Wir bekommen einen anderen Zustand. Wir geraten in eine andere Sphäre, in einen anderen Bereich. Und zwar in den Bereich der Heiligkeit. Und gleichzeitig wird unser Denken und Handeln davon durchdrungen. So werden wir liebend denken und handeln. Wir werden lebenserhaltend denken und handeln, wenn wir uns auch auf der Seite des Lebens und der Liebe befinden. Jedoch, so ist das bei uns, wir Menschen sind vergesslich und bewegen uns natürlich immer wieder in die andere Richtung. Wir kommen oft immer mal wieder in unserem Alltagsgeschehen an die Grenze und durchschreiten sie vielleicht auch immer mal wieder und kommen ins Unheilige, ins Unvollkommene. Daher ist es für uns Christen so wichtig, sich die Taten Gottes immer wieder zu vergegenwärtigen, damit sie wieder verinnerlicht werden und unser Tun und unser Gedanken von diesem auch beeinflussen lassen. Wir erinnern uns an die Taten Gottes, an die Liebestaten Jesu, und dann werden auch wir, weil wir uns daran erinnern, wieder liebend handeln. Tun wir es nicht, werden wir wahrscheinlich das Gegenteil tun. Erinnerungen an Gottes Wohltaten sind sozusagen der Weg zur Heiligkeit. Und damit sind sie auch Wegweiser zum Leben, weil sich auf dieser Seite auch das Leben befindet. Sie geben Trost, Erholung, Kraft und Hoffnung. Also wenn man sich das nochmal, was ich vorhin gesagt habe, nochmal vergegenwärtigt, also sich daran erinnert, das, was in der Bibel steht oder das, was ich mit Gott erlebt habe und ich das dann auch in meiner Erinnerung hervorrufe und mir gegenwärtig mache und das auch dann mein Handeln beeinflusst und mein Denken, dann schenkt es mir Trost, Erholung, Kraft und Hoffnung. Anhand der Geschichte, was Mose und das Volk Israel mit Gott erlebt hat, können wir also lernen. Wir lernen davon. Erinnerungen prägen uns und sie machen unsere Identität aus. Und daher müssen wir uns auch immer wieder hervorrufen, wer wir sind und warum wir so sind. So wie es die Juden auch gemacht haben und auch heute noch machen. Wir sind Gottes Kinder und das sind wir auch durch Jesus Tat am Kreuz. Und wir werden in eine andere Sphäre, also in einen anderen Bereich gebracht und bekommen das Leben dadurch geschenkt. Und wir bleiben auch in diesem Bereich, wenn wir uns immer wieder daran erinnern, wenn wir daran denken und gedenken, was Gott eigentlich alles an uns getan hat und für uns getan hat. Wir holen die Vergangenheit in unsere Gegenwart. Machen wir uns also auf diesen Weg. Und erzählen uns Geschichten über Gott. Denn in den Erinnerungen liegt eine geistliche Kraft.